es geht, wie ihr merkt, schon den ganzen Morgen um den unvergleichlichen Gott. Und es tut uns einfach gut, uns das immer wieder vor Augen zu führen, in so vielen Facetten wie möglich. Ich möchte mal anknüpfen an letzten Sonntag, wo wir Taufe gefeiert haben. Ich möchte mal anknüpfen an das, womit wir uns in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt haben, nämlich so die Botschaft aus dem 1. Johannesbrief. Erinnern an 1. Johannes 4, ihr seht es da angeschlagen an den Monitoren. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Dann geht es weiter ab Vers 13, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und dann noch einmal, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir überwiegend hier in dieser Aussage auch stehen, wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und ich möchte heute Morgen neu unseren Blick weiten darauf, wer ist eigentlich dieser unvergleichliche Gott? Es ist total gut und wichtig und richtig, von der Liebe und der Gnade und der bedingungslosen Annahme zu sprechen. Und es ist genauso wichtig, immer wieder von den anderen Facetten seiner Person zu sprechen, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit, von dem, was uns völlig unnahbar erscheint. Derselbe Gott, der gestern derselbe war wie heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und ich möchte euch mal erinnern, vor längerer Zeit an diese großen Spannungsfelder von Gottes Wesen, mit denen wir uns mal beschäftigt haben. Vielleicht können sich manche erinnern, Martina, ich glaube vor 2 Jahren hast du mal diese Predigt über diese großen Spannungsfelder gehalten mit diesen 2 Steinen. Ein Stein, noch ein Stein. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du erzählt, aus der jüdischen Kultur kommt dieser Brauch, dass jeder Jude 2 Steine bei sich trägt. Der eine Stein soll ihn daran erinnern, Gott, ich bin vor dir wie ein Staubkorn, nicht mehr als Staub. Und der andere Stein soll ihn daran erinnern, für dich wurde die Welt erschaffen. Beides gehört zu ein und demselben Gott. Ich habe diese beiden Steine seitdem auf meinem Schreibtisch liegen. Und es ist eine gute Erinnerung, damit man weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd kippt. Weder nur über Strenge und Heiligkeit und Gerechtigkeit redet, aber auch nicht nur über Liebe und Gnade, es ist beides. An die großen Spannungsfelder wollen wir erinnern, seines Wesens. Er ist zugleich Löwe und zugleich Lamm, zugleich der, der streitet und kämpft und siegt und zugleich der, der sich alles gefallen lässt, wortlos. Er ist zugleich in himmlischen Welten unsichtbar, ungreifbar und gleichzeitig manifestiert in unserem Leben, in unserem Herzen, gleichzeitig. Das sind Dinge, die wir, so wie wir eben gehört haben, wir werden es nie ermessen können, was es dich eigentlich gekostet hat, Jesus, meine Sünde, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und zu tragen. So werden wir mit unseren Sinnen nie zu einem Ergebnis kommen und das verstehen. In welcher Weite, in welchem Spannungsfeld das Wesen Gottes ist. Wichtig ist für uns, auch wenn wir über Spannungsfelder und vermeintliche Gegensätze sprechen, wichtig ist für uns die Motivation, Gottes Motivation von seinem ganzen Denken und von seinem Handeln ist Liebe. Die Motivation ist nicht in erster Linie Gerechtigkeit. Die Motivation ist Liebe. Unter der Motivation Liebe ist er gerecht. Unter der Motivation ist er heilig. Sein Zeichen über uns ist Liebe, lesen wir in der Bibel. Und ich möchte euch mal ein Bild weitergeben, was ich hatte in der Vorbereitung hier auf diese Zeit hier heute Morgen. Ich hatte so ein Bild von so einer kleinen Kugel, die ist ja vielleicht ein bisschen größer als eine Apfelsine. Eine kleine Kugel. Und die symbolisiert das persönliche Weltverständnis von jedem Einzelnen. Und wir denken schon manchmal, naja, wenn wir so ein paar Meter im Leben gegangen sind, boah, das ist also schon nicht so klein, die Kugel von meinem Weltverständnis. Mag sein. Übrigens, die Größe verschiedener Kugeln unterschied sich nicht wesentlich. Es gab kleinere, mittelkleine. Nehmen wir eine von diesen Kugeln, mein persönliches Selbstverständnis. Und die sah ich in der großen, gigantischen Dimension des Kosmos. Und in dem Fall in dieser gigantischen Dimension vom Wesen Gottes. Und ich sah, wie diese Kugel sich öffnete. So zwei Hälften gingen auseinander und die Kugel öffnete sich in diese gigantische, unbegrenzte Dimension vom Wesen Gottes. Und ich wusste oder ich hatte diesen Gedanken, es gibt zwei Möglichkeiten für diese Kugel und das, was da drin ist. Entweder, dass sich das völlig verliert, was da drin ist, vollkommen wahllos verliert in dieser ganzen Weite. Oder aber, dass alles, was in dieser Kugel drin ist, sich verknüpft mit dem Göttlichen, sich durchdringen lässt von dem Göttlichen und damit göttliche Dimension bekommt. Göttliche Dimension bekommt. Und ich glaube, davor haben viele Menschen am meisten Angst, die Konstruktion ihres eigenen Weltbildes zu verlassen und sich einzulassen auf etwas, was man nicht mehr unter Kontrolle hat, was sich in eine unendliche Weite ergießt. Und das ist ja auch ein bisschen unheimlich. Das ist nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin in dem Zusammenhang auf einen ganz wunderbaren Text gestoßen, wenn wir es von dem unvergleichlichen Gott haben. Und zwar Jesaja 40. Jesaja 40, auch zum Teil 43, ist heute Morgen mein Text. Ich lese ausdrücklich mal ein bisschen mehr Text, weil ja die alttestamentlichen Schriften überwiegend erzählend geschrieben sind und nicht so in einzelnen Statements. Ist es wichtig zu verstehen, was sagt er eigentlich aus. Und typisch hebräischer Text ist auch, dass die ein und dieselbe Aussage immer wieder nochmal von einer anderen Seite beschrieben und nochmal von einer anderen Seite beleuchtet wird. Sehr plakativ, sehr bildhaft. Also nochmal so für die Gedanken. Jesaja ist der Prophet für Israel, das Sprachrohr Gottes sozusagen für Israel, bevor das Südreich auch in die Verbannung ging, vor dieser absoluten Katastrophe der Zerstörung Jerusalems, was die Juden übrigens nie für möglich hielten und nie für möglich gehalten hätten, dass es sogar dazu kommt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Also viele, viele Jahre bevor diese Katastrophe geschieht. Und es ist ein, ich kann es euch nur anempfehlen, lest doch mal das ganze Prophetenbuch Jesaja. Es ist so fantastisch vom Inhalt her, wie es auf der einen Seite prophezeit, was passieren wird, und auf der anderen Seite immer schon wieder sagt, was aber zum Trost geschieht, was zur Erlösung und Errettung daraus geschieht. Die ganzen messianischen Verheißungen oder ein Großteil der messianischen Verheißungen, die wir auch heute so immer zitieren, kommen aus Jesaja, aus den ersten Büchern. Und zwar so konkret, Leute, dass man sagen kann, Mensch, ihr hättet es eigentlich wissen können hinterher. Wie kommt es, dass Leute das nicht glauben, was dann wirklich geschehen ist mit der Geburt Jesu? Ab Kapitel 40 nennt man das ganze Buch Jesaja das Trostbuch. Also ab Kapitel 40 geht es vor allem darum, dass Gott sein Volk, mit dem er einen Bund eingegangen ist, vor allem tröstet. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ungefähr 200 Jahre vor der Verschleppung, die sind noch gar nicht so wahnsinnig unter Druck. Sie wissen noch nicht, wie sehr sie unter Druck geraten. Und trotzdem bekommen sie schon die Worte des Trostes, die Worte des Heils zugesprochen. So, Gott offenbart, wer er eigentlich ist. Ich lese mal aus der NBH, Jesaja 40, ab Vers 12, über den unvergleichlichen Gott. Wer kann das Wasser messen mit seiner hohlen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit Eimern den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschale drauf? Wer ermisst den Geist Jahwes? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Wen fragte er um Rat, als er ihm auf die Sprünge hilft, ihn belehrt über den richtigen Weg? ihm Erkenntnis demonstriert und ihn zur vollen Einsicht führt. Seht, Völker sind wie Tropfen am Eimer für ihn, wie Stäubchen auf der Waage. Inseln hebt er wie Sandkörner hoch. Zum Brennholz reicht der Libanon nicht aus und sein Wild nicht zum Brandopfer für Gott. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat vor ihm kein Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Hält irgendetwas den Vergleich mit ihm aus? Das Götzenbild etwa, das der Kunsthandwerker gießt, das der Goldschmied mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen behängt? Da wählt jemand ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht einen geschickten Künstler. Der stellt ihm das Götterbild auf, dann wackelt es nicht. Begreift ihr denn nicht? Wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Versteht ihr nicht, was euch die Gründung der Erde lehrt? Er ist es, der hoch über dem Erdenrund thront, dass die Menschen ihm wie Heuschrecken sind. Er spannt den Himmel wie einen Schleier aus, wie ein Zeltdach zum Wohnen. Er stürzt die Mächtigen ins Nichts und nimmt den Richtern der Erde ihre Gewalt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum gesetzt, kaum hat der Setzling Wurzeln geschlagen, da haucht er sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie wie Strohstoppeln fort. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der heilige Gott. Hebt eure Augen und seht, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt hervortreten ihr Heer, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon. Ihr Nachkommen Jakobs, Israeliten, warum behauptet ihr, Jahwe weiß nicht, wie es uns geht? Er kümmert sich nicht um unser Recht. Weißt du es denn nicht? Oder hast du es noch nie gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Er gibt dem Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und brechen zusammen. Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Flügel wachsen ihnen wie den Adlern. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Und ein paar Abschnitte später beklagt sich Gott über die Untreue Israels. Und Jesaja beschreibt, wie der Zorn Gottes wirklich auf dieses Volk treffen will. Und dann schreibt er aber jetzt, obwohl er eigentlich zornig ist und das Volk eigentlich vernichten möchte, aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Denn ich bin Jahwe, dein Gott, ab Vers 3, Kapitel 43, ich bin Israels heiliger Gott und ich rette dich. Ägypten gebe ich als Lösegeld für dich, Nubien und Seba noch dazu. Weil du mir wert und teuer bist, weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin, ganze Völker für dein Leben. Was für ein Gott. Was für ein Gott, ihr Lieben. Berge könnte er auf einer Waagschale wiegen, Inseln wie Sandkörner hochheben. Dieser gigantische, gewaltige, allmächtige Gott, der zugleich nichts aus den Augen verliert von dem, was er von Herzen liebt. Wer ermisst den Geist Jahwes? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Wen fragte er um Rat, als er ihm auf die Sprünge hilft, ihn belehrt über den richtigen Weg? Mit wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Hält irgendetwas den Vergleich mit ihm aus? Und natürlich gelten diese ganzen Aussagen erstmal, auch wieder wichtig für uns, erstmal dem alttestamentlichen Bundesvolk. Und der Beziehung zwischen Gott und diesem alttestamentlichen Volk, der Beziehung zwischen Gott und dem Volk, was er aus Liebe, weil ich dich so wert geachtet habe in meinen Augen, weil ich dich liebe. Nicht, weil du ein bedeutendes Volk wärst, du bist eher das kleinste Volk unter den Völkern. Du bist nicht wegen deiner Bedeutung erwählt worden, sagt Gott seinem Volk, sondern weil ich dich liebe. Weil es so viel über Gott aussagt, diese Textpassage, über Gott und die Beziehung zu seinem Volk, dürfen wir, es ist völlig legal, wenn wir das auf uns beziehen, in neutestamentlichen Zeiten. Denn auch mit dem neutestamentlichen Bundesvolk, wenn ich das mal so sagen darf, das sind ja die Kinder Gottes, die durch Christus erlöst sind, in das neutestamentliche Bundesvolk. Natürlich ist der Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, hat genau dieselbe Herzensbeziehung zu seinem neutestamentlichen Bundesvolk. Wir dürfen das übertragen auf uns, diese Aussage, wie Gottes Herz beschrieben wird, wie er sagt, bin ich denn mit irgendetwas vergleichbar? Traut mir doch einfach alle Macht der Welt zu. Paulus schreibt an die Römer ähnliche Gedanken im Hinblick auf die Untreue Israels und die Erlösung der Völker. Wie unermesslich, Römer 11, 33 und 34 lesen wir das. Er nimmt fast die gleichen Worte wie Jesaja. Wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit. Wie abgrundtief seine Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je sein Berater gewesen? Völlig souveräner Gott. Gott und sein Volk, darum geht's. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das größte Herzensanliegen Gottes. Schon von Anfang an im Alten Testament lesen wir diese ganzen Ereignisse, wie es dazu kommt, dass Gott mit einem Volk einen Bund schließt. Und am Ende in der Offenbarung lesen wir wieder, die Erfüllung der Weltgeschichte wird sein, dass Gott sagt, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Damit ist das größte Herzensanliegen Gottes erfüllt in Ewigkeit. So, wir sind auf dem Weg. Israel war auf dem Weg im Alten Bund, ist noch heute auf dem Weg. Wir sind als die Dazugekommenen, ja, aus den Heidenvölkern, wir alle hier, sind auf dem Weg. Und dürfen trotzdem, und das wünscht sich Gott, trotzdem an dieser Bundestreue festhalten. Wir hatten es letzte Woche in der Taufe davon, dass so ein öffentliches Versprechen so ein bisschen so eine Anlehnung hat an das Eheversprechen. Bundestreue. Das, was ich öffentlich bekenne, das kann auch gemessen werden von anderen Menschen. Und das wünscht sich Gott. Nicht Geheimbünde, nicht irgendwas, was undercover und keiner weiß ist und ach so, jetzt komme ich drauf, so war es wohl. Gott ist ein Gott der Treue und ein Gott des Bundes und am liebsten des ewigen Bundes. Und es geht um den Gott, um diesen unvergleichlichen Gott, der mit Leidenschaft eifert, um das, was ihm am liebsten ist, um das, mit dem er einen Bund geschlossen hat, mit dir und mir, mit dem neutestamentlichen, dem alttestamentlichen Bundesvolk. Mit Leidenschaft eifert er. Und nochmal zurückgegriffen auf dieses Bild von dieser Kugel, diesem Weltbild. Was geschieht denn eigentlich, wenn der Mensch sich Gott anvertraut? Und wenn wir in diesem Bild bleiben von der Kugel, die sich öffnet, also das ist eine Entscheidung, dass ich mein Weltbild öffne, dass ich meinen eigenen Kosmos sozusagen öffne für das Göttliche, das ist meine Entscheidung, dann geschieht es, dass ich mich der gigantischen Dimension Gottes anvertraue. Im besten Fall nicht nur dem, was ich überblicke, wo ich denke, ah, das kenne ich, da lasse ich mich drauf ein. Gott ist gnädig und er weiß, ja, wir können uns nur in Schritten auf ihn einlassen. Aber je weiter wir in diesem Leben mit Gott gehen, umso mehr merken wir, dass es viele Dinge in unserem Leben, was verknüpft ist mit Gott, gibt, was wir überhaupt nicht ermessen und ergründen und erfassen können. Und es wäre ein guter Plan, wenn du dein Weltbild nicht wieder zuklappst und nicht wieder sagst, nee, das ist mir alles zu viel, das ist mir zu groß, das ist mir viel zu gigantisch. Auf dieses Unerklärliche lasse ich mich nicht ein, ich will lieber in meinen eigenen überschaubaren Kreisen bleiben. Ihr Lieben, es ist nicht Gottes Plan, dass Menschen sich in seiner Unergründlichkeit völlig verlieren und völlig orientierungslos sind und irgendwie dahin schweben wie im Vakuum. Das ist überhaupt nicht sein Plan. Es ist aber sein Plan, dass man sich ihm an die Fersen heftet. Egal, ob man ihn versteht oder nicht. Egal, ob das, was gerade in meinem Leben passiert, zu dem Unergründlichen gehört oder nicht. Das ist das, was Christian vorhin in diesem Eindruck weitergab. Nicht die Dinge, die in mein Weltbild passen oder die auch dann in mein Gottesbild passen. Nicht nur die soll ich nehmen, sondern ich werde ermutigt, auch die Dinge zu nehmen, die bis dahin da noch nicht reingepasst haben. Gott möchte, dass jeder einzelne von uns sich auf diesen Bund einlässt. Und damit auch, und das ist so ein bisschen, wow, da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Er möchte, dass du dich auch auf seine Unergründlichkeit einlässt. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich folge dir trotzdem. Und das ist nicht mal ein Moment, in dem ich ihn mal nicht verstehe. Diejenigen, die schon länger unterwegs sind mit Gott, die wissen, dass das gigantische Zeitspannen dauern kann, indem man Gott nicht versteht. Indem man ihn, du bist Kind Gottes und erlebst Dinge in deinem Leben, die du einfach nicht ergründen kannst aus dem, was du bisher von Gott kennst. Und es ist die große Ermutigung, auch heute Morgen schon in der ganzen Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben im Lobpreis, die große Ermutigung, auch Gott, wenn du mir unergründlich erscheinst, ich hefte mich an deine Fersen. Und ich möchte, dass mein Weltbild komplett von dir durchdrungen wird. Also sich damit dem ganzen Wesen Gottes anvertraut. Nicht nur mit dem, was mir gut tut, nicht nur mit dem, was ich verstehe. Die Liebe, die Gnade, das Erbarmen jeden Tag bei dir. Ich kenne deine Gedanken von ferne. Sondern auch das, wenn er sich vermeintlich zurückhält. Wenn man fragt, viele von euch kennen das, oder schreit, Gott, wo bist du? Und es ist ein legitimer Schrei, ihr Lieben. Völlig legitim. Nicht fromm wegdrücken. Es ist ein legitimer Schrei. Wann Gott sich hören lässt auf diesen Schrei hin, ist auch seiner Unergründlichkeit anvertraut. Das ist hart, aber ich glaube, einige von uns haben solche Situationen schon erlebt. Wichtig ist immer wieder zu wissen, über allem steht die Liebe. Über allem. Die gesamte Motivation dieses Handelns, wann Gott sich zeigt, offenbart, wie er sich ergründen lässt, die Motivation ist Liebe. Und das ist etwas, ihr Lieben, das dürfen wir uns auf gar keinen Fall aus unserem Herzen rauben lassen. Es ist so leicht, der Rückschluss. Ah, wo ist er denn, dein Gott? Jesus hängt am Kreuz und die Leute links und rechts von ihm sagen, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch runter. Der ganzen Unergründlichkeit Gottes sich anvertrauen, der ganzen Unvergleichlichkeit sich anvertrauen und nie aus den Augen verlieren, nie aus dem Herzen rauben lassen, dass über all dem die bedingungslose Liebe steht. Wir haben es von wegen Unergründlichkeit, ja, ein bisschen leichter als die Menschen im Alten Testament. Im Alten Testament wurden Könige und Priester und vor allen Dingen Propheten mit dem Heiligen Geist begabt und konnten sprechen zu dem Volk im Namen Gottes. In neutestamentlichen Zeiten sagen wir, wissen wir, es gibt das allgemeine königliche Priestertum. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist in sich. Und jeder Gläubige hat durch den Heiligen Geist eine direkte Beziehung zu Christus. Paulus schreibt auch diese Gedanken nochmal den Korinthern der Unergründlichkeit Gottes. Er schreibt im 1. Korinther 2, Vers 16, es heißt ja, wer kennt die Einsicht des Herrn? Wer will ihn denn belehren? Und dann schreibt er, wir aber haben die Einsicht von Christus empfangen. Immerhin, eine Brücke. Es ist möglich, durch den auferstandenen und lebendigen Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes etwas mehr Einsicht in das Wesen Gottes zu bekommen, als es die Menschen im Alten Testament hatten. Trotzdem hebt die Unergründlichkeit Gottes sich nicht auf damit. Ja, auch immer darin ist es ganz wichtig. Das ist zwar wirklich, es ist zum Staunen, diese Erhebung in diesen königlichen Stand. Und dennoch ist es immer wieder wichtig, in seinem Herzen zu verstehen, du bist Gott, ich bin's nicht. Du bist der Herr. Du erlaubst mir Einsicht, du gibst mir in vielen Dingen Verständnis, in vielen Dingen kann ich dich verstehen, aber in manchen nicht. Und dagegen will ich nicht aufbegehren, weil ich weiß, du bist Gott. Ich bin's nicht. Here we are to worship. Hier sind wir, um anzubeten. Here I am to bow down. Mich zu beugen vor dir. Das ist eine Lebenshaltung, ihr Lieben. Eine Lebenshaltung. Auch in diesem riesigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite königlicher Priester, Königskind. Denkt man, komm, ich bin doch mit dem Zepter im Mund geboren sozusagen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du bist Gott. Ich bin's nicht. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Dieses Verständnis, Herr, deine Gedanken sind so weit über meinen wie der Himmel über der Erde. Und das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist tatsächlich diese Verbindung oder dieser Verbund, dieses Ja, ich will mit dir verbunden sein, der Verbund auch mit dieser Unergründlichkeit. Und wenn ich mich tatsächlich dem ganzen Wesen Gottes anvertraue, vertraue ich mich auch seiner Allmacht und seiner Stärke an. Komplett. Ich vertraue mich komplett dem an, dass er manchmal auch überraschenderweise Dinge in Bewegung bringt, völlig übernatürlich, völlig souverän Dinge in Bewegung bringt, die ich mir in meinen kühnsten Träumen schon gar nicht in meinem kleinen Weltbild erträumt hätte. Völlig souverän. Wenn ich mich dahin bewege, mich mit allem, was meine Person ausmacht, mit allem, was ich bisher gedacht habe, dieser gesamten göttlichen Dimension anzuvertrauen, dann kann ich davon ausgehen, dass diese göttliche Dimension mein Leben durchdringt und ich angeschlossen bin an diese Kraft, auch wenn ich dich nicht verstehe, gibt so ein Lied, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir, glaube ich. Ja, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir. Manchmal leichter gesagt als getan. Genau, der unvergleichliche Gott, der mit dir und mir einen Bund schließt und dabei Gott sein möchte. Und ich finde es so schön, zum Schluss möchte ich euch das noch mit auf den Weg geben, ich finde es so schön, wie der Petrus in seinem ersten Brief genau das auch nochmal auf den Punkt bringt. Also die Menschen, denen er das schreibt, sind unter Verfolgungsdruck, die verstehen sicherlich auch an vielen Stellen in ihrem Leben die Welt nicht mehr und auch Gott nicht. So nach dem Motto, Herr, wir bekennen uns zu dir und trotzdem sind wir so unter Druck. Und Petrus schreibt, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch deshalb, denn der Herr schenkt dem Demütigen Gnade, geht dem voraus, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Demütigt euch unter die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz praktisch empfiehlt er dann, das geschieht darin, indem ich alle meine Lebenssorgen auf ihn werfe. Aber mir ist jetzt gerade mal diese Haltung noch wichtiger, sich zu demütigen. Du bist Gott, ich beuge mich vor dir. Und ich vertraue mich deiner mächtigen Hand an. Und er wird euch zur richtigen Zeit erhöhen, ist offensichtlich sein Plan. Er will mich da nicht mit der Nase im Staub halten, dich auch nicht. Er möchte uns erhöhen zur rechten Zeit. Und er beschließt den Brief, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet. Und dann beschließt er den Brief mit diesem Gruß, dem Herrn sei alle Ehre. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Wer ist ihm gleich, diesem Gott? Und er möchte mit dir und mir, mit uns und noch vielen, vielen, vielen anderen Menschen einen Bund schließen. Mit all diesen Menschen, die sich auf ihn und sein gesamtes Wesen einlassen. Amen.